Ich lese heute den Text für die Predigt. Er steht in der Bibel, dem Wort Gottes. Im Johannesevangelium, Kapitel 15, 1-8. Jesus Christus, der Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitten wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht trägt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart.
So, in dieser Predigtreihe schauen wir uns verschiedene Bilder von Gemeinde an, die es in der Bibel gibt. Und jedes Bild bedeutet, verdeutlicht eine bestimmte Eigenschaft oder Teil eines Wesens von Gemeinde. Die Bibel gebraucht deswegen viele Bilder, um insgesamt ein rundes Ganze zu zeigen. Und heute geht es um die Kirche als Weinstock oder als Weinpflanze. Der Text ist aus dem Johannesevangelium, das ist ungefähr die ganze zweite Hälfte des Johannesevangeliums beschreibt die letzte Woche von Jesus in seinem Leben. Und hier sind wir auch mit dabei. Bis jetzt ist Folgendes passiert in der Woche. Lazarus ist vom Tod auferweckt worden, ein guter Freund von Jesus. Jesus ist nach Jerusalem eingezogen. Genau, dort haben die Leute ihn bejubelt als ein König, hoffen, dass er sie rettet, setzen hohe Hoffnungen in ihn. Und er zieht sich zurück mit seinen Jüngern, wäscht ihnen die Füße und hält Reden an die Jünger. Und hier haben wir eine davon. Bisher hat er über das Gebot der Liebe geredet, den Himmel angekündigt, dass der Heilige Geist kommen wird. Und jetzt sagt er, wer er ist und wer sie sind, seine Jünger. Wir haben hier ein Gleichnis vor uns und das Gleichnis beschreibt den Dienst der Jünger, ihr Verhältnis zu Jesus und das Ziel ihres Dienstes. Ein Gleichnis ist eine Gattung, da wird irgendein Bild vor Augen gemalt und das bedeutet dann was für die Realität. Und das Gute ist, Jesus hilft uns hier zu sehen, welche Dinge wie übertragen werden sollen, weil er es einfach direkt mitschreibt. Also er sagt, der Weingärtner, der Weinbauer, das ist Gott der Vater. Der Weinstock, dieser Hauptstamm der Weinpflanze, das ist Jesus selber. Und die Reben, das heißt die Äste, die vom Hauptstamm abgehen und an denen die Früchte und Trauben hängen, das sind die Jünger. Ich habe euch hier mal so eine schöne Traube mitgebracht. Das sind die Früchte, um die es geht. So, damit ihr die auch schön sehen könnt, hänge ich die euch hier mal hin. So. Bitteschön. Und aus den Früchten kann sowas Gutes entstehen. Ich vermute, ihr kennt das und genießt es. So, in unserem Gleichnis kommt Kirche als Wort natürlich gar nicht vor. Das heißt, warum haben wir das ausgewählt hier für die Predigtreihe? Die Kirche ist ja die Gesamtheit der Jünger, der Jesus-Nachfolger, also Menschen, die Jesus nachfolgen, auf ihn ausgerichtet sind, ihm ähnlicher werden wollen und durch ihn verändert sind und werden. Und wir sind als Nachfolger von Jesus, wenn wir das sind, eine große Familie. Dazu haben wir letzte Woche schon ein bisschen was gehört. Genau. Was sind die Punkte, die Jesus mit diesem Gleichnis machen will? Ihr könnt mitschreiben, ich habe einen Satz für euch, der es ein bisschen zusammenfasst. Kirche besteht aus Nachfolgern von Jesus, die eng mit ihm verbunden sind und dadurch ein fruchtbares Leben haben, das darauf hinweist, wie herrlich Gott ist. Ich mache es nochmal. Kirche besteht aus Nachfolgern von Jesus, die eng mit ihm verbunden sind und dadurch ein fruchtbares Leben haben, das darauf hinweist, wie herrlich Gott ist. Ich habe drei Punkte für euch, um die es in dem Gleichnis geht, zur Ehre Gottes in Jesus bleiben, um Frucht zu bringen. Wir starten mit Punkt 1, zur Ehre Gottes. Jesus sagt, der erste Vers, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Das heißt, er startet und definiert erstmal Jesus sich und sein Verhältnis zu Gott, dem Vater. Wer ist Gott also hier und wie kommt er im Gleichnis vor? Er ist der Weinbauer und das ist die höchste Instanz im Gleichnis. Der sorgt dafür, dass es einen Weinberg gibt. Er pflanzt den Weinstock und kümmert sich darum, dass es ihm gut geht, damit sich Gutes vermehrt. Seine Handlungen haben das Ziel, dass Frucht für ihn entsteht. Wie sowas. In Vers 2 und Vers 8 lesen wir das. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht bringt. Und in Vers 8, dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Vor ein paar Wochen habe ich schon mal hier gepredigt. Da ging es darum, Beruf und was und der Zweck ist von dem, warum Gott uns geschaffen hat. Und diesen Vers schauen wir uns einfach nochmal an, weil der uns hier was auch hilft. Zu zeigen, was ist Gottes Ziel für die Menschheit seit Anfang an. Da steht, da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, als sein Ebenbild schuf er ihn. Er schuf sie männlich und weiblich. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Worum geht es Gott dabei? Gott mag Ehre. Und er will, dass derjenige Ehre bekommt, dem sie gebührt. Wenn Menschen Ebenbilder von Gott sind, dann sollen sie auf den hinweisen, dem sie ähnlich sind. Wenn sie sich vermehren sollen, dann gibt es noch mehr Ebenbilder und noch mehr Hinweise auf das Original, auf Gott. In unserer Kultur ist das Konzept Ehre nicht mehr so wichtig. Deswegen brauchen wir etwas Hilfe, worum es dabei geht. Ehre meint Achtungswürdigkeit oder verdienten Achtungsanspruch. Das Gegenteil von Ehre ist Schande. Wenn ich zum Beispiel jemanden bewundere, dann rede ich gut von ihm. Am Anfang meiner Beziehung mit meiner Frau habe ich noch viel mehr gut von ihr geredet, als ich es jetzt tue, weil ich mich damals noch nicht an so vieles gewöhnt hatte wie jetzt. Ich war zu Recht begeistert von ihr, ihrem Aussehen, ihrem Charakter, ihrer Offenheit, ihrer Kreativität, ihrem faszinierenden Umgang mit Worten und auch mit Musik, ihre Hingabe für andere Menschen, aber vor allen Dingen von ihrer tiefen Beziehung zu Gott. Wenn ich mich daran freue und mit anderen darüber rede, sie auf Angelina hinweise, dann ehre ich sie. Und ich beschreibe die Wahrheit. Manchmal habe ich vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Naja. Je achtungswürdiger jemand ist, desto mehr Ehre kann jemand zurecht bekommen. Wer also am herrlichsten ist, verdient am meisten Ehre, ganz natürlicherweise. Dieses Prinzip hat Gott so in dieser Welt angelegt. Gott ist derjenige, der alles Gute in dieser Welt geschaffen hat. Er ist der Ausgangspunkt. Es gibt nichts Gutes in der Welt, das nicht in ihm seinen allerersten Ursprung hätte, weil alles in ihm seinen allerersten Ursprung hat. Wow. Gott steht diese Ehre zu und er möchte sie auch bekommen. Deswegen schreibt Gott so Geschichte, wie er es tut. Mit dem Auftrag an alle Menschen, ganz am Anfang, den wir gerade gelesen haben, Frucht zu bringen, dann mit dem Auftrag auch an Abraham. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen für andere sein. Das wiederum weist auf Gott hin. Aus Abraham wird ein großes Volk, und ihr Auftrag ist es, Frucht zu bringen. Zum Beispiel Psalm 80 beschreibt das Volk Israel als einen Weinstock, genau wie bei uns hier, der Frucht bringen soll. Allerdings schaffen sie es nicht, Gott angemessen wiederzuspiegeln. Sie schaffen es nicht, der Weinstock zu sein, den Gott sich wünscht. Das ist eine große Enttäuschung. Und hier sagt Jesus, dass er diese Aufgabe zur vollen Zufriedenheit erfüllen will und es tut. Der erste Vers, ich bin der wahre Weinstock. In Jesus bringt die Kirche Frucht und dadurch Gott Ehre. Paulus sagt am Anfang des Epheserbriefs genau dazu, er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, seine Familie zu werden. Mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Das Ziel, dass wir zum Ruhm und Macht seiner Herrlichkeit beitragen. Dieses Konzept der Ehre und Gott haben ganz eng mit einer der spannendsten Fragen zu tun, die wir uns als Menschen so stellen. Wozu ist diese Welt da? Wozu sind wir Menschen da? Was ist der Sinn des Lebens? Hast du schon eine Antwort auf die Frage gefunden? Eine gute Antwort? Eine, die wahr ist? Über die ganze Bibel gesehen wird deutlich, wir sollen zu Gottes Ehre leben. seine Herrlichkeit zeigen. Das ist der Zweck, warum wir geschaffen wurden. Seine Herrlichkeit zeigen, indem wir ihm ähnlich sind. Und jeder wird das auf eine ganz eigene Weise tun, weil wir unterschiedlich geschaffen sind. Aber das ist der gemeinsame Nenner. Es gibt einen guten Autoren, John Strelecki heißt er, vielleicht kennt ihr Bücher von ihm, zum Beispiel Das Café am Rande der Welt oder The Big Five for Life, und es gibt noch viele ganz andere. Und er schreibt auch über diesen, wie er es nennt, Zweck der Existenz. Und er lässt darin, genau in einem Buch, den Mentor seines Protagonisten erzählen. Und er erklärte mir eines Tages, das Zitat habt ihr übrigens auch im Programmheft, er erklärte mir eines Tages, wie wichtig es für uns ist, unseren eigenen Zweck der Existenz, den ZDE, wie er es nennt, zu finden. Es ist unsere Antwort auf die Frage, warum wir hier sind, warum wir geboren wurden, warum wir existieren. Nicht nur jeder Mensch hat seinen eigenen ZDE, das gilt auch für Unternehmen. Egal, ob dieser ZDE klar definiert ist oder nicht, es gibt in jedem Fall einen Grund, warum ein Unternehmen existiert. Strelecki will hier den Punkt machen, wie schön es ist, wenn Menschen ihren ZDE erkannt haben, dementsprechend leben und sogar die Gelegenheit haben, auf der Arbeit dem nachzugehen. Und wenn die dann in einem Unternehmen arbeiten, das nur aus Angestellten besteht, deren eigener Zweck der Existenz zum großen Ziel des Unternehmens passt, dann ist das unglaublich schön, produktiv, sinnvoll und auch lukrativ für das Unternehmen. Er hat also die Vision von Gemeinschaft und gemeinsamem Arbeiten, die mich echt begeistert. Und ich glaube, er hat damit was von der Schönheit von Gottes Plan begriffen. So wie es laut Bibel beim Dasein jedes einzelnen Menschen darum geht, Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln, geht es auch bei Kirche insgesamt darum. Wir sind eine Gemeinschaft, die denselben Zweck hat. Wir können uns gegenseitig dabei unterstützen, das Ziel als Einzelne besser zu erreichen, uns insgesamt als Gemeinschaft. Wenn diese Einheit und Zielstrebigkeit bei uns als Kirche erlebbar wird, dann ist das was wirklich Schönes, Dynamisches und Ermutigendes, weil es zeigt, wie Gott ist. Ich komme zum zweiten Punkt, in Jesus bleiben. Wenn der Sinn des Lebens also darin besteht, zu Gottes Ehre zu leben, indem wir ihm ähnlich sind, könnte man zu Recht einwenden, naja, zeigen wir dann durch Genervtheit, Neid, Hass, Krieg und Schwäche was von Gottes Herrlichkeit? Die Antwort liegt nahe, nein, natürlich nicht. Genau das ist sogar das Problem, was die Bibel beschreibt. Wir verfehlen unseren Sinn des Lebens. Wir machen Gott nicht nur Ehre durch das Schöne in uns, sondern durch das Böse in uns erfüllen wir unseren Sinn nicht. Zu Gottes Herrlichkeit passt es einfach nicht, wenn wir ihm Schande machen. Die Unehre, die er bekommt, wenn wir durch Schlechtes auf ihn hinweisen, stört ihn. Unsere schlechten Gedanken, Taten, alles Böse in der Welt ist wie eine Lüge. Unser ganzes Dasein soll Gottes Perfektion zeigen, aber unser Leben lügt. Unsere Leben produzieren einen Lügenberg. Gott kann das nicht akzeptieren, er hält es nicht aus, mit Menschen Gemeinschaft zu haben, die ständig Lügen über ihn erzählen, in seinem Beisein. Diese Schande, der Lügenberg, sammelt sich seit Anfang der Weltgeschichte an und wirft ein falsches Licht auf Gott. Denn so ist er nicht. Er ist nicht schlecht. Diese Schande muss beseitigt werden. Es gab nur einen Menschen, der Gott Ehre gemacht hat. In einem Streitgespräch fragt dieser Mensch seine Gegner: Wer von euch kann behaupten, ich hätte je eine Sünde begangen? Sünde ist das, was Gott zuwider ist, was ihn gerade eben nicht widerspiegelt. Wenn ich das hier fragen würde, wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Ich vermute, einige würden was sagen können. Meine Frau hat schon leicht gelacht. Ich wollte eigentlich sagen, sie müsste sich anstrengen, nicht zu lachen, aber hat sie nicht. Bei Jesus konnte keiner sowas sagen. Er war das perfekte Ebenbild Gottes. Er sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Dieser perfekte Mensch macht Gott also ultimativ Ehre. Allerdings gibt es da noch diesen Lügenberg. Er muss aus der Welt. In manchen Kulturen löst man Schande durch sowas wie Ehrenmorde. Derjenige, der das Problem ist, der muss aus der Welt. Nicht so Gott. Jesus selbst nimmt die Schande und Lügen über Gott auf sich. Die Schande der Welt wird so wie auf sein Konto eingezahlt und dann muss er zusammen mit der Schande aus der Welt. Er muss sterben. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen schwierig zu verstehen, aber so beschreibt die Bibel das, was Jesus getan hat, warum es für uns relevant ist. Er opfert sich auf, damit die Ehre des Vaters wiederhergestellt und rein ist. Er opfert sich aus Liebe zu dem Vater und aus Liebe zu uns. Durch seinen Tod am Kreuz verfällt die Schande und der Lügenberg mit ihm. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis hier, um zu zeigen, nur über mich könnt ihr mit Gott verbunden sein. Bleibt in mir. Ich mache Gott Ehre und durch die Verbindung mit mir wird alles gereinigt, was ihr macht, sodass ihr Gott auch Ehre machen könnt. Wenn du insgesamt jetzt nicht so überzeugt bist, dass es Gott überhaupt gibt, dann reizt es dich vielleicht nicht, dass du durch Jesus Gott ehren kannst. Aber stell dir vor, das wäre tatsächlich der Zweck deiner Existenz, deines Lebens und du würdest ihn durch Jesus erfüllen. Wäre das nicht ein unglaublich erfülltes Leben? Wenn es für dich als Zweck des Lebens irgendwie Sinn macht, was ich gesagt habe, wenn du Gott gefallen möchtest, wenn es attraktiv klingt, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die gemeinsam unterwegs ist, oder wenn es spannend ist, zu Jesus zu gehören und durch die Verbindung mit ihm auch die Fähigkeit und Kraft zu bekommen, wie wird man dann Teil davon? Also, was muss man leisten? Es ist nicht so sehr ein Auftrag, als vielmehr ein Angebot, das man annehmen kann. Jesus sagt, komm zu mir, glaube mir. Wenn du mir glaubst, dann gehörst du dazu. Glaube ist der Weg, ein Zweig an diesem Weinstock zu werden. Glaube bedeutet zustimmen zu, da ist etwas falsch mit meinem Leben. Das hat auch mit Gott zu tun. Ich will Gott gefallen, das schaffe ich aber selbst nicht. Ich brauche Jesus und seine Stellvertretung. Und ich vertraue darauf, dass das reicht. Wenn du dazu zustimmst, dann willkommen, frischer Zweig. Vers 4 startet mit einer Aufforderung. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Bleibt in mir. In ihm bleiben heißt im Glauben an ihn oder im Vertrauen auf das, was er getan hat, was ich eben erklärt habe, in der Verbindung mit ihm, die wir suchen und aktiv gestalten. Warum braucht es überhaupt eine Aufforderung? Das erinnert mich an mich selbst, wenn ich über Fahrradhelme nachdenke. Ich wurde Freitagabend unsanft daran erinnert, dass ich häufig keinen trage. Und eigentlich will ich den tragen, weil ich weiß, irgendwie, ich habe eine Frau, ich lebe nicht nur für mich allein, irgendwie, da hängt auch noch mehr dran, ob ich jetzt gesund bin im Kopf oder nicht. Aber ich vergesse das immer wieder. Der Helm hängt gerade zu Hause schön an meiner Garderobe. Ich trage den mal ein paar Tage und dann habe ich es wieder vergessen. Und weil wir so vergesslich sind, brauchen wir Aufforderungen, die uns daran erinnern. Bleibt in mir. Wir brauchen Jesus und wir brauchen die Erinnerung. Was heißt das, mit ihm verbunden zu sein? Das ist, oder das kann passieren auf eine Weise, die Spiritualität, die auf Jesus ausgerichtet ist. Wenn es um ihn geht, bleibt in ihm, dann geht es um Jesus. Und die ganze Bibel zeigt, Jesus ist die wichtigste Person, der wichtigste Mensch dieser Weltgeschichte, weil er auch Gott ist. Um ihn dreht sich alles. Und wenn wir Jesus kennenlernen wollen, wissen, wer er ist, dann brauchen wir die besten Quellen, um daran zu kommen. Und das sind die, die am ersten geschrieben sind und die Leute, die am nächsten an ihm dran waren. Und die haben Teile der Bibel geschrieben. Deswegen brauchen wir die Bibel, um mit Jesus verbunden zu bleiben, um zu erkennen, wer er ist und wie er ist. Und wir müssen mit ihm in Kontakt bleiben. Wir müssen mit ihm reden als Persönlichkeit. Und dafür ist das Gebet da. Wir können mit ihm reden und mit ihm verbunden sein. Das sind zwei Quellen, die Bibel und das Gebet, wie wir mit Jesus verbunden sein können. Und die Formen sind vielfältig. Wir versuchen hier im Gottesdienst viele davon abzudecken. Anbetung. Wir singen zu ihm, wir reden mit ihm, wir beten. Wir hören von Gottes Wort, was wir gerade machen. Wir feiern Abendmahl. Und es gibt noch so viel mehr Formen, auch privat alleine. Man könnte morgens in der Bibel lesen, beten. Man könnte Gebetszeiten den ganzen Tag über machen, verstreut. Man könnte sich Gebetserinnerungen im Handy machen. Man kann zur Kleingruppe gehen, gemeinsam Bibel lesen und beten. Viele beten vor dem Essen und haben dadurch einen Anlass, der ihnen hilft, mit Jesus in Kontakt zu bleiben. Man könnte Podcasts hören. Wir sind so eine reiche Gesellschaft. Wir haben in der deutschen Sprache so viel gutes Material, das uns hilft, auf Jesus zu schauen. Wir haben Hörbibeln. Das heißt, wenn wir gerade nicht mal selber lesen können, weil wir gerade unser Kind stillen oder was weiß ich, können wir einfach eine Hörbibel anmachen und Gottes Wort hören. Wir können Predigten hören über die, die wir hier haben oder aus der 5-jährigen Geschichte von uns. Wir können Lieder hören, anbeten. Wir können in die Natur gehen und das erkennen, was Gott da Wunderbares reingelegt hat und mit ihm ins Gespräch gehen. Nach dieser Aufforderung, bleibt in mir, kommen eine Zusage und eine Warnung. Zuerst die Zusage. Woher kommt die Frucht? Aus der Verbindung mit ihm. Der Weinstock ist eine Pflanze, die hat Wurzeln, daher kommt der Saft, die Feuchtigkeit, die die Pflanze braucht, um zu wachsen. Daher kommt es. Und die wird weitergegeben durch den Hauptstamm, durch die Zweige, bis dann so was Schönes dabei rauskommt. Kraft und Lebenssaft kommen aus dem Stamm. Er spricht zu uns, Jesus, und sagt uns zu, ich versorge euch. Da kommt eine Kraft, die wir brauchen. Ich habe eine Biografie gelesen über eine Frau, Christa von Fiebern heißt sie, die hat ein christliches Werk gegründet, viele Mitarbeiter gehabt und war echt eng mit Jesus unterwegs. Und sie beschreibt ein paar Sachen, ein paar Zitate, die habe ich euch auch mit reingepackt. Und das ist eigentlich nur stellvertretend für die Erfahrung, die sehr, sehr viele Christen machen. Und sie sagt, durch Gebet atmen wir göttliches Leben und göttliche Kraft ein und durch Gebet atmen wir sie auch wieder aus an dem Platz, wo wir stehen. Beten heißt vor allem Gemeinschaft mit Gott haben, unter die Macht seiner Herrlichkeit und seiner Liebe gebracht zu werden. Und gerade wenn man so viel tut für Jesus, sagt sie, was Gottes Aufträge für mich auch sein mögen, das vor ihm sein ist das Wichtigste. Oh, dass ich ein Mensch des Gebets sei. Ich brauche immer wieder Erinnerungen dran, wie an den Fahrradhelm. Der Teufel will uns ablenken, nicht an Jesus zu bleiben. Ich kenne ein paar Einwände, die ich selber in meinem Kopf habe, dagegen Zeit mit Jesus zu verbringen. Die eine ist, ich habe keine Zeit. Warum? Weil es doch so viel zu tun gibt. So viele Rollen, so viel Verantwortung. Ich habe von vielen jungen Familien gehört, die sagen, boah, mein Kind ist so, ich muss mich die ganze Zeit darum kümmern, ich habe kaum Zeit mit Jesus. Oder ihr habt einen anstrengenden Job, ihr habt viel Verantwortung. Stellt euch das vor wie ein Auto, das eine bestimmte Kraft hat, um davon zu fahren. Und die muss von Zeit zu Zeit aufgefüllt werden, sonst läuft das nicht. Und wieder die gleiche Autorin wie eben sagt, ich habe erkannt und gelernt, dass ich keine Zeit spare, wenn ich die Zeit des nahen Umgangs mit Gott kürze. Im Gegenteil, ich beraube mich meiner Befähigung und Ausrüstung und brauche dann für meine Aufgaben viel mehr Zeit. Vor allem kann ich sie dann nicht so reif und gesegnet erfüllen, wie ich es soll. Also ich habe keine Zeit, ist ein Irrglaube. Dadurch, dass wir nicht so viel Zeit mit Jesus verbringen, haben wir weniger Zeit, weil alles andere mühsamer ist, weil wir weniger Kraft haben. Ich habe keine Kraft. Ja, manchmal bin ich abends nach der Arbeit, komme ich nach Hause und merke, boah, ich habe heute so viele Entscheidungen getroffen, ich habe keine Kraft mehr, jetzt auch noch gute Entscheidungen zu treffen, wie ich meinen Abend gestalte. Und dann lande ich manchmal vorm Fernseher und merke im Nachhinein, es hätte sehr viele andere bessere Möglichkeiten gewesen, diesen Abend zu verbringen. Uns fehlt die Kraft, deswegen können wir nicht bessere Entscheidungen treffen. Ich würde zum Beispiel manchmal abends gerne einfach noch spazieren gehen, den Tag reflektieren, irgendwie beten. Ich schaff's nicht, ich habe keine Kraft. Und es ist wie ein Teufelskreis. Weil wir keine Kraft haben, weil wir keine Zeit mit Jesus verbringen, treffen wir schlechte Entscheidungen, weil wir keine Kraft haben, gute Entscheidungen zu treffen. Irgendwo müssen wir den durchbrechen. Und Jesus sagt in der Zusage, bleibt in mir habt ihr Kraft. Noch ein Zitat von ihr. Ein unglücklicher, fruchtloser Tag, weil ich nicht genügend mit Gott geredet und auf seine Stimme in seinem Wort gelauscht habe. Ein anderer Einwand, ich weiß nicht wie. Wie soll ich das denn machen? Da empfehle ich euch einfach die Predigt letzte Woche. Wir sind eine Familie. Wir haben unterschiedlichste Erfahrungen. Fragt doch einfach andere Christen, von denen ihr wisst, die verbringen irgendwie Zeit mit Gott, wie die es machen. Lasst dir mal Ideen von denen geben. Was funktioniert? Was könnte für dich funktionieren? Was bringt uns immer wieder dahin zu Jesus? Im Gleichnis in Vers 2 steht auch, dass Gott die Reben reinigt, die schon Frucht bringen. Das heißt, er beschneidet, er schneidet Dinge ab, damit die Frucht wächst. Da gibt es Ich habe Tutorials und Videos geguckt, wie man so Weingärtner hat und so, gibt's ja alles. Und habe mich da mal schlau gemacht mit dieser ganzen Welt, von der ich gar keine Ahnung hatte. Und man versucht, dass die Trauben nicht zu groß werden, aber guten Geschmack haben. Das heißt, man muss auch Trauben abschneiden, damit andere sehr gut funktionieren. Das heißt, man muss den Weinstock beschneiden, damit die Energie, der Saft an die richtigen Stellen kommt. Da gibt es dann irgendwie tote Enden, die muss man abschneiden. Wenn der Ast zu lang wird, das will man auch nicht, sondern das soll ja in die Früchte gehen und so weiter. Und so nimmt auch dieser Weinbauer an bestimmten Stellen des Weinstocks Dinge weg. Und das ist was Schmerzhaftes für den Weinstock, aber es bringt Frucht. Und so gibt es auch in unserem Leben Einschnitte, Schmerz, Verletzungen, die uns darauf hinweisen, dass wir Jesus brauchen. Da gibt es Schwierigkeiten emotionaler Natur, kraftmäßig. Wenn ihr morgens im Bett liegt und nicht wisst, wo ihr die Kraft für den Tag hernehmen sollt, das ist eine Gelegenheit, die euch auf Jesus hinweist. Nutzt die. Das ist so gut. Habe ich diese Woche sehr viel erlebt. Herausforderungen sind auch eine Gelegenheit, die uns darauf hinweist, boah, ich komme allein gerade nicht weiter. Ich will mich dieser stellen, dies ist gut, aber ich brauche Jesus dafür und ich muss in Jesus bleiben. Das sind Dinge, die uns daran erinnern. Eine Warnung, ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Wir brauchen diese Kraft, wir müssen damit verbunden bleiben. Es gibt Christen, die denken unbewusst, das Kreuz ist für den Start des Glaubens. Ich brauche Jesus für den Start. Jetzt geht es um mich. Ich bin ja jetzt gerettet und jetzt kann ich aus eigener Kraft leben und muss es auch. Es geht beim Christsein darum, ein guter Mensch zu sein und die Kraft, die ist bei mir. Die Verantwortung ist bei mir. Dieser Impuls zu wachsen aus eigener Kraft ist schon seit Adam und Eva da, sagt die Bibel. Nämlich die Tendenz, was unabhängig von Gott machen zu wollen, die ist immer wieder da. Und hier gibt es die Warnung. Unsere Schande, das, was wir nicht Gutes im Leben machen, was wir jetzt noch über Gott bringen, die fließt weiter auf das Konto, das Jesus am Kreuz eingelöst hat. Ohne die Verbindung mit Jesus bringen wir weiter Schande. Nur in der Verbindung mit Jesus können wir unserem Lebenszweck wirklich dienen. Und dafür brauchen wir die Verbindung zu Gott. Und diese Warnung ist, das ist der eine Grund, warum Reben weggenommen werden können von Jesus. Wenn sie dauerhaft nicht an Jesus bleiben wollen, wenn sie ohne Jesus wollen, dann gewährt ihnen Gott den Wunsch und sagt, okay, dann probier's mal ohne Jesus. Der dritte Punkt, Frucht zu bringen, das ist das Ziel. Was bedeutet Frucht bringen? Frucht ist ein Ergebnis, Ertrag, positive Auswirkungen. Das kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Wenn wir ein bisschen weiterlesen, haben wir ein paar Dinge, die vorkommen im Text, die noch Rückbezug sind auf das Gleichnis. Das einmal in ihm bleiben heißt das Tun, was er sagt. Gehorsam. Es ist aber auch Freude und Frieden. Es ist Liebe zueinander. Es ist ein verändertes Herz. Es ist Gebet. Jesus sagt, in der Verbindung mit mir wird Gott eure Gebete erhören. Das ist Frucht. Erhörte Gebete. Wunder, die Gott tut. Antworten aus anderen Stellen der Bibel, was Frucht ist. Epheser 5, Vers 9. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Gut, gerecht und wahr. In Galater 5, Vers 22 geht es um Frucht des Geistes, die der Geist Gottes in uns hervorbringt. Sie besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Frucht ist, dass wir charakterlich wachsen. Frucht ist, dass wir aber auch Kraft bekommen, um Dinge zu tun, die gut sind. Bewusstes Verhalten. In meinem Umfeld einen Unterschied machen. Anfangen, für meine Mitmenschen bewusster Mitmensch zu sein, sie wahrzunehmen, mich um sie zu kümmern. Bei Frucht ist es auch wichtig zu beachten, es gibt zwei Eigenschaften, was damit ausgedrückt wird. Es ist graduell das Wachstum. Man kann es währenddessen nicht beobachten. Man kann es erst nach einer gewissen Zeit sehen und messen. Mit der Frucht des Geistes zum Beispiel mag es so sein, dass man sie erst in Schwierigkeiten entdeckt und denkt, oh Mann, vor ein paar Jahren hätte ich auf diese schwierige Situation ganz anders reagiert. Jetzt kann ich viel geduldiger oder disziplinierter reagieren. Aber Frucht ist auch unausweichlich. Es wird Wachstum geben, sagt Jesus. Wenn ihr in mir bleibt, werdet ihr Frucht bringen. Hier ist wieder eine Warnung im Text. Vers 2. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Was ist damit gemeint? Es gibt nur einen Beweis, dass ein Zweig lebendig ist. Er bringt Früchte hervor. Das funktioniert allerdings nicht als Test. Also ein Zweig muss kein bestimmtes Maß an Produktivität nachweisen, um sicher vor der Zerstörung zu sein. Vielmehr ist Frucht ein Nebenprodukt. Und wir haben eben schon gesehen, es ist geistliche Fruchtbarkeit ist ein unvermeidlicher Ertrag eines intensiven geistlichen Lebens mit Jesus. Es kommt einfach, die Frucht. Da Frucht also automatisch kommt, geht es hier nicht darum, dass jemand keine Frucht bringen kann. Es gibt niemanden, der zu schwach, zu klein, zu unfähig ist, um Frucht zu bringen. Das kommt hier nicht vor. Das ist nicht denkbar. Die einzige Weise, wie man keine Frucht bringen kann, ist, man will es nicht. Im Bild, der Zweig möchte so viel Saft vom Weinstock haben, damit er einfach wächst und wächst und wächst und wächst. Und es gibt wirklich Zweige, die wachsen echt lang, aber die bringen keine Frucht, sondern es geht alles nur ins Wachstum nach vorne und in die Blätter. Und sie erfüllen den Sinn des Lebens nicht, dass sie Frucht bringen sollen zu Gottes Ehre, sondern sie wollen gern weiter einfach profitieren dafür, ein fetterer Ast zu werden. Der Weingärtner sieht natürlich nicht ein, warum die Kraft von Jesus an das verschwendet werden soll, was ihm keine Ehre bringen will. Manchen Nachfolgern von Jesus geht es mehr um die eigene Ehre, den eigenen Reichtum, den Segen, als um die Ehre Gottes. Sie bleiben dann an Jesus zum eigenen Genuss und nur dazu, um sich zu mästen. Wir als Christen in der westlichen Welt haben die Tendenz, oder es fällt uns leicht, die Kirche als eine Art von Geschäft zu sehen, ökonomisches Verhältnis. Wir sind Kunden der Kirche und der Kunde ist König. Also die Kirche schafft Angebote für uns. Und es kommt so eine Konsumhaltung auf, vielleicht möglicherweise. Und Konsum führt nicht automatisch zu Wachstum, sondern Konsum braucht auch die Bereitschaft, dass es zu Früchten kommt. Wer denkt, ich sitze hier Sonntag für Sonntag, und das ist der Sinn meines Lebens, der irrt sich. Und deswegen gibt es hier eine Warnung. Wir als Kirchen im Westen sind da besonders gefährdet. Wir lassen uns von Reichtum und den Segen, den Gott uns gibt, dass es uns so gut geht, wir lassen uns davon so träge und fett machen, dass wir nicht mehr Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden können. Dass wir uns ablenken lassen von dem, worum es wirklich in dieser Welt geht. Und das erinnert mich voll an Deutschland bei der WM. Eine Mannschaft, die fett und träge ist und nicht Frucht bringen kann. Und das wollen wir nicht. Das ist nicht dazu, wozu diese Zweige da sind. Und deswegen hier die Warnung. An wen ist das eine Warnung? Leute, die dauerhaft sorglos und egoistisch von Jesus profitieren wollen, aber nicht weitergeben wollen. Bei denen das Verhältnis von Nehmen und Geben nicht stimmt. Die nicht wachsen, um weiterzugeben. Was bedeutet abgeschnitten, weggenommen werden? Das Johannesevangelium, dieselbe Schrift, sagt, Leute, die einmal gerettet sind durch Jesus, durch den Glauben an ihn, können nicht verloren gehen. Das ist wahr. Also was ist hier gemeint mit diesem weggenommen werden? Im Neuen Testament gibt es auch Leute, die irgendwie auf eine Weise mit Jesus verbunden sind, zum Beispiel denkt an Judas, wo im Nachhinein deutlich wird, irgendwie war da die ganze Zeit schon was falsch. Der ist verantwortlich für die Kasse, bedient sich da draus, beklaut Jesus und am letzten Ende verrät er ihn. Es gibt da noch viel mehr Leute im Neuen Testament, wo man im Nachhinein merkt, dass das verändernde Leben Christi irgendwie nie durch ihre Adern pulsiert ist. Und das ist hier gemeint. Wichtig ist hier vor allem auch, wer das beurteilt. Der Weingärtner schneidet das ab, nicht die Rebe, keine anderen Trauben oder irgendwie so, sondern Gott, der weiß, was im Herzen vorgeht, der es besser weiß als selbst und alle anderen, der hat die Verantwortung dafür. Egal, was genau das meint, es ist nichts Gutes, weggenommen zu werden und verbrannt zu werden. So viel die Warnung. Wenn dir diese Warnung hier egal ist, dann ist es wahrscheinlicher, dass sie auf dich zutrifft, als wenn dir das gerade voll an die Nieren geht. Wenn dich das bewegt, wenn du gerade verzweifelt grübelst, ob Jesus dich fallen lassen könnte, weil du nicht genug für ihn arbeitest, das ist ein Irrglaube. So funktioniert das nicht bei Jesus. Es geht nicht darum, genug zu tun. Er nimmt aus Gnade an, gerade weil wir nichts tun können. Deswegen brauchen wir ihn ja. Es geht nicht darum, durch das, was wir tun. Entspann dich. Wenn du Frucht weitergeben willst, dann ist es gut. Dann ist das das, wozu du da bist. Wenn du es nicht willst, dann hinterfrag das. Also die Warnung ist eine Erinnerung daran. Es geht darum, Frucht zu bringen und zu multiplizieren. Zu Gottes Ehre. Es geht um Gottes Ehre und nicht um unsere Ehre. Ich fasse nochmal zusammen zum Ende der Predigt. Die Kirche besteht aus Nachfolgern von Jesus, die eng mit ihm verbunden sind und dadurch ein fruchtbares Leben haben, das darauf hinweist, wie herrlich Gott ist. Wir wollen zur Ehre Gottes in Jesus bleiben, um Frucht zu bringen. Und auch wenn die Warnung jetzt am Schluss war, die Warnung ist dazu da, uns auf den zweiten Punkt der Predigt hinzuweisen, dass wir in Jesus bleiben. Bleibt in Jesus. Ich will, dass euch das in Erinnerung bleibt. Bei Kirche. Es geht nicht um uns, es geht nicht um Wachstum als Selbstzweck. Mittendrin muss nicht 500 Leute groß sein. Es geht um Wachstum, das auf Gott hinweist. Zum Beispiel, weil es so unwahrscheinlich ist, wie das Wachstum passiert ist, dass Gottes Finger im Spiel sein müssen. Oder weil wir das Wachstum an ihm festmachen, weil wir auf ihn hinweisen. Wachstum ist nicht nur zahlenmäßig, sondern in jeder Hinsicht. Glaubensstärke, Vertrauen in ihn, wie sehr wir alles von ihm erwarten und mit ihm zusammenbringen, wie sehr wir Gott widerspiegeln, durch unser Denken, Handeln, Sein, Beziehung, Hingabe, Werte. Das soll wachsen als Kirche. Kirche ist dazu da, zu Gottes Ehre da. Und sie bekommt allein Kraft aus der Verbindung mit Jesus. Lasst uns die Verbindung mit Jesus noch viel mehr suchen. Dazu haben wir auch gleich Zeit. Wenn du über den Sinn des Lebens nachdenkst, lass uns gern gleich ins Gespräch kommen. Wenn du über Form nachdenkst, wie du besser an Jesus bleiben kannst, dann rede mit anderen Christen. Wenn du in ihm bleiben willst. Es gibt Gebete im Programmheft. Wir haben jede Woche 2 Gebete für Leute, die die Wahrheit suchen, und ein Gebet des Glaubens. Die sind immer im Abendmahlsteil. Und heute gibt es ein 3. Gebet, der Hingabe. Wir haben jetzt eine Zeit der Ruhe und der Stille. Und wir hören gleich ein Musikstück. Ihr könnt dieses Gebet beten, der Hingabe zu Jesus, in ihm bleiben zu wollen. Das könnt ihr so ausdrücken. Amen.